Inforadio Podcast.
Im Studio jetzt Clemens Schulze. Schönen guten Abend. Ein strahlend grinsender US-Präsident, ein etwas zurückhaltend lächelnder russischer Präsident. Mit einem Handschlag in Genf begannen Joe Biden und Wladimir Putin am frühen Nachmittag ihren mit Spannung erwarteten Gipfel. Die Tagesordnung war ziemlich vollgepackt, die Gespräche gingen aber dann doch zügiger als gedacht und wurden vor wenigen Minuten beendet. Soeben wurde schon mal bekannt, dass die abgezogenen Botschafter der USA und Russlands in das jeweilige Land zurückkehren. Unser Beobachter Georg Schwarte mit der Stimmung vor dem Ende der Gespräche.
Es ist die hohe Zeit der kleinen Gesten. Putin, der beim letzten Treffen mit Bidens Vorgänger Trump den Ex-Präsidenten gleich eine Stunde warten ließ, heute überpünktlich. Seine Kolonne rauschte als erste vor dem Pressezentrum vorbei. Putin musste im Gegenteil auf Biden warten. Der kam 10 Minuten später. Es folgte die erwähnte Begrüßung. Und als alle schon dachten, jetzt schließen sich die Türen, der Handschlag. Kurze geflüsterte Worte und ein Lächeln des US-Präsidenten. Es hätte frostiger beginnen können, wenn der Mann, der Putin einen Mörder nannte, und der Mann, der Biden als Karrierepolitiker abtat, aufeinandertreffen. Drinnen in der Villa Lagrange, wo sie 1864 die erste Genfer Konvention zur Rettung Kriegsverletzter formulierten, saßen dann Putin und Biden mit ihren Außenministern. Ein letzter Fototermin in der Bibliothek und auch dort Höflichkeiten. Herr Präsident, sagte Putin, ich danke Ihnen für Ihre Initiative zum heutigen Treffen. Ich weiß, Sie hatten eine lange Anreise. Biden erwidert, ich denke, es ist immer besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist nur der Auftakt, der aber hätte durchaus schlechter laufen können. Zur Stunde konferieren Sie hier am Ufer des Genfer Sees, wo eine ganze Stadt stillsteht. Da, wo sonst die Menschen baden, Sommerstimmen am Strand zu hören wären, plätschern die Wellen des Genfer Sees allein. Der See, Hochsicherheitszone, Hubschrauber, Polizei und Militärboote patrouillieren. Genf, eine Festung, aber eine geschmückte. Überall russisch-amerikanische Fahnen, so viele, dass die Stadt nachkaufen musste. Die Russen hatten ursprünglich 4 bis 5 Stunden angesetzt für die Konferenz hier. Jetzt heißt es, es könnte länger dauern. Die Liste der Unerfreulichkeiten, die es zu besprechen gilt, ist lang. Menschenrechte, Nawalny, Cyberkriminalität, Ukraine, Weißrussland. Die Russen wollen über einen Gefangenenaustausch sprechen, über Abrüstung. Und was wird Biden auf den Tisch legen? Der Präsident im Vorfeld wortkarg.
Tell you all that when it's over. Look, I've been doing this a long time. The last thing anyone would do.
Ich sag's euch, wenn es vorbei ist, sagte er. Ich verhandle nicht vor der versammelten Weltpresse. Jetzt sitzen sie im eilig nachklimatisierten Palais. Draußen sind es 32 Grad. Genf würde jetzt eigentlich baden gehen, der See aber weitgehend abgeriegelt. Stattdessen schaut die Welt, ob der Gipfel baden geht. Putin, der mit Biden mittlerweile den 5. US-Präsidenten erlebt, gilt als unberechenbar. Es haben sich eine Menge Fragen aufgestaut, sagte er, bevor sich die Türen in der Bibliothek gegen 14 Uhr schlossen. Und der Schweizer Bundespräsident in gleich 3 Sprachen den beiden Staatschefs zurief: Alles Gute. Wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.
Au revoir. Best wishes and goodbye. Usparup i das Finale.
Tja, die Wünsche des Schweizer Bundespräsidenten, der Genfer Gipfel ist inzwischen beendet. Ein Ergebnis ist schon bekannt geworden. Die Botschafter der jeweiligen Länder, Russland und USA, werden in die jeweils anderen Länder wieder zurückkehren. Die waren ja abgezogen worden bei der Vereisung der Beziehungen. Georg Schwarte berichtete aus Genf. Wie geht's weiter mit den Corona-Impfzentren? Die Einrichtungen sind ja relativ teuer, der Bund bezahlt, will aber so schnell wie möglich an Haus- und Betriebsärzte übergeben. Bisher war von September die Rede. Mehrere Bundesländer wollen aber die Zentren länger betreiben. Darüber haben heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer aus München gesteuerten Schaltkonferenz beraten. Aus München mehr von Eva Eichmann.
Die Gesundheitsminister der Länder wollen in den kommenden 2 Wochen ein Konzept erarbeiten, wie es mit den Impfzentren weitergehen soll. Der Vorsitzende der Konferenz, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek, sagte, um flexibel zu bleiben, brauche es auch nach dem 30. September Impfzentren. Diese könnten dann anders organisiert sein als bisher.
Zum Beispiel flexibler mobile Teams oder auch Vorhalteeinrichtungen, dass wir im Sinne vom schnellen Einsatz auch unterstützen können.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, sollte ein Konzept vorliegen, werde auch der Bund seiner Verantwortung nachkommen und über Ende September hinaus finanziell unterstützen. Mit Blick auf die Ferien- und Reisezeit beschlossen die Länder, an der generellen Testpflicht für Flugreisende aus dem Ausland festzuhalten. Auch die Quarantäneregeln für Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete bleiben bestehen. Weil Kinder und Jugendliche in der Pandemie besonders gelitten haben, bitten die Länder den Bund, eine Enquete-Kommission einzurichten, die sich mit den Folgeschäden für diese Altersgruppe befasst.
Einige Ergebnisse der Gesundheitsministerkonferenz fasste Eva Eichmann zusammen. Niedrige Inzidenzwerte, fallende Infektionszahlen und mit dem Impfen geht's auch voran, auch wenn es beim Hersteller BioNTech offenbar Probleme gibt. Zugesagte Liefermengen für Juli wurden gekürzt, sollen aber nachgeliefert werden. Aber trotzdem, man kann die Entspannung förmlich mit Händen greifen. Jetzt aber bloß nicht nach Großbritannien schauen. Dort breitet sich ja die Delta-Variante des Virus aus. Die Fallzahlen steigen da wieder. Was das für uns bedeutet, dazu mehr von Inforadio-Redakteurin Jessica Wiener.
Die Delta-Variante des Virus ist auf dem Vormarsch. Also die Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde. Sie ist deutlich ansteckender und führt zu einem schwereren Verlauf als die bisher vorherrschenden Varianten. In Großbritannien macht sie mittlerweile den größten Teil der Ansteckungen aus. Das wird wohl auch hierzulande so werden, sagte der Epidemiologe und Professor an der Humboldt-Uni in Berlin, Dirk Brockmann, im Inforadio-Interview.
Im Vergleich zu allen anderen Varianten muss das ja so sein, weil die halt stärker übertragen wird. Also die liegt ja nicht sozusagen nur in einem Wettkampf mit uns, sondern auch mit den anderen Varianten, so aus Evolutionssicht. Und dann wird sich die auch durchsetzen. Das wird mit Sicherheit so kommen.
Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Delta-Variante europaweit eine Rolle spielen wird. Aber wohl erst nach dem Sommer, wie er im RBB erklärte.
Es hat sich jetzt in einer neueren Studie der Oxford-Universität bestätigt, dass also die Saisonalität viel ausgeprägter ist, als wir das immer geglaubt haben. Das heißt, im Sommer ist das Risiko, sich anzustecken, viel geringer. Dass in England die indische Variante sich trotzdem so durchsetzt, das zeigt also, wie stark ansteckend sie sein muss. Aber ich hoffe, dass dann bei uns eben so viele schon doppelt geimpft sein werden, dass es keine so große Welle mehr gibt.
Doppelt hält in diesem Fall nämlich besser. Ganz im wörtlichen Sinne. Denn Zahlen zeigen, bei der Delta-Variante zeigt erst der vollständige Impfschutz volle Wirkung. Wer nur einmal geimpft ist, ist teilweise noch nicht geschützt. Noch gibt es aber keinen Grund, Lockerungen der Corona-Regeln abzusagen oder zu verschieben, wie es ja jetzt in Großbritannien passiert ist. Wachsam müsse man aber schon bleiben, betonte der Epidemiologe Brockmann.
Es ist richtig, in der Niedriginzidenz clever zu lockern, aber immer auch dazu zu sagen, was passiert, wenn die Fallzahlen wieder hochgehen, dass man einfach Schnelligkeit einsetzt.
Das sagt Dirk Brockmann, Epidemiologe an der Berliner Humboldt-Universität, der Beitrag von Jessica Wiener. Ja, clever lockern. Darauf hoffen auch die Franzosen, denn auch dort sind die Infektionszahlen spürbar runtergegangen und die Regierung beschleunigt deswegen das Lockerungsprogramm. Einzelheiten aus Paris von Kai Rienecker.
Schon ab morgen soll es in Frankreich keine Maskenpflicht mehr im Freien geben. Anders als in Deutschland galt bislang in den meisten französischen Städten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit. Das galt für Straßen, öffentliche Plätze oder in Parkanlagen. Im Großraum Paris war die Maskenpflicht sogar im gesamten Stadtgebiet verpflichtend. Ab Sonntag und damit 10 Tage früher als geplant wird außerdem die aktuelle Ausgangssperre zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens im ganzen Land komplett aufgehoben. Schon gestern Abend beim EM-Spiel gegen Deutschland war die Ausgangssperre von der Polizei großzügig ausgelegt worden und alle Fans hatten die Möglichkeit, nach 23 Uhr in Ruhe nach Hause zu gehen. Den Wegfall von Maskenpflicht und Ausgangssperre nehmen die Franzosen als große Erleichterung wahr. Der französische Premierminister Castex lobte seine Landsleute für ihr vernünftiges Verhalten. Die Corona-Lage verbessere sich schneller als erwartet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Frankreich bei 40 Infektionen pro 100.000 Einwohnern.
Frankreich lockert jetzt die Corona-Beschränkungen, Kai Rienecker informierte. Wenn deutsche Firmen Rüstungsgüter ins Ausland verkaufen, also zum Beispiel Panzer, Pistolen oder Drohnen, dann brauchen sie dafür eine Genehmigung. Davon hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr deutlich weniger ausgestellt als noch 2019. Das geht aus dem aktuellen Rüstungsexportbericht hervor, den das Kabinett heute gebilligt hat. Hauptstadtreporter Hans-Joachim Viehweger fasst zusammen.
2019 war für die deutsche Rüstungsindustrie noch ein Rekordjahr gewesen. Die Politik hatte Ausfuhren von Waffen, U-Booten, Panzern im Wert von rund 8 Milliarden Euro genehmigt. Im Vergleich dazu lag die Summe im vergangenen Jahr mit knapp 6 Milliarden deutlich niedriger. Freilich schwankt die Summe auch deshalb, weil in manchen Jahren Großprojekte genehmigt werden, in anderen nicht. Etwa die Hälfte der Rüstungsgüter geht an EU- oder NATO-Staaten bzw. an Länder, die diesen gleichgestellt sind wie Japan oder Australien. Zu anderen Ländern zählt insbesondere Ägypten, das U-Boote sowie Patrouillenschiffe von deutschen Werften im Wert von rund 750 Millionen Euro bestellt hat. Ausfuhren nach Ägypten werden wegen des Vorwurfs von Menschenrechtsverletzungen unter anderem von den Kirchen kritisiert. In manche Kriegs- und Krisenregionen werden keine Waffen geliefert. Das betrifft beispielsweise die Ukraine. Die Bundesregierung hatte jüngst den Vorstoß von Grünen-Chef Robert Habeck für die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine abgelehnt. Bei der Rüstungskontrolle wird nicht zwischen Offensiv- und Defensivwaffen unterschieden.
Soweit Hauptstadtreporter Hans-Joachim Viehweger. Es war ein zähes, langes Ringen, bis sich die Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung über die inhaltliche Ausrichtung ihres neuen Dokumentationszentrums am Anhalter Bahnhof einigen konnte. In Berlin wird es nun Montag feierlich eröffnet mit der Kanzlerin als Gast und Rednerin. Bei einem ersten Ausstellungsrundgang vorab war Kulturreporter Thomas Fitzel dabei.
Im ersten Geschoss weitet die neue Dauerausstellung das Panorama auf die Vertreibungen des 20. Jahrhunderts insgesamt bis in unsere Gegenwart, angefangen mit dem Völkermord an den Armeniern bis zur ethnischen Vertreibung der Rohingya in Myanmar. Die Stiftungsdirektorin Gundula Bavendam.
Während der erste Teil eben den Schwerpunkt Flucht und Vertreibung der Deutschen in diesen europäischen Kontext einbettet, haben wir im zweiten Teil praktisch die Nahsicht und gehen nochmal ganz gezielt auf diese Kernzeit ungefähr von Anfang der 30er Jahre bis dann in die Nachkriegszeit ein. Hier haben wir einen chronologischen Parcours gestaltet, weil es uns sehr, sehr wichtig war, dass jeder Besucher, jede Besucherin erfährt in der ständigen Ausstellung, dass wir zunächst über die NS-Zeit zu sprechen haben, über die rassistische Ideologie.
Die Ausstellung lässt daran keinen Zweifel. Kausal am Anfang stand der rassistische Vernichtungskrieg der Deutschen. Außerdem hatte Nazi-Deutschland unter der Losung Heim ins Reich bereits selbst knapp 1 Million Volksdeutscher ihrer Heimat beraubt. Flucht vor der herannahenden Front, spontane, auch von Massakern begleitete Vertreibungen oder die behördliche Ausweisung, keine Situation gleich der anderen. Außerordentlich nüchtern und zurückhaltend ist diese Ausstellung gestaltet und sie vermeidet jedes falsche Pathos. Angesichts der Fülle an regional unterschiedlichen Vertreibungssituationen kann sie nur sehr reduziert Beispiele geben. Eine große Rolle spielt in der Ausstellung aber auch die Ankunft und steinige Integration der Flüchtlinge sowohl in der BRD wie der DDR. Außerdem wird es Raum für Veranstaltungen und zusätzliche Sonderausstellungen geben. Zuletzt ist noch ein Raum der Stille eingerichtet worden, ausgelegt mit groben Bretterdielen, an der Seite auf Holzlamellen ein durchlaufendes Foto einer Landschaft irgendwo zwischen Pommern und Ostpreußen.
Kulturreporter Thomas Fitzel war das über das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Das wird am Montag mit Kanzlerin Merkel eröffnet. Ab Mittwoch nächster Woche dürfen dann alle rein. Weiter geht's mit
Podcast.